Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Ey, Max, wie handhabst du das in der Familie, wenn deine Frau was sagt und du bist eigentlich voll dagegen? Also bei uns gibt's so blöde, dumme Regeln wie...
Wer seid denn ihr in dem Fall?
Naja, meine Ex-Freundin und ich. Und meine Tochter immer zwischen den Stühlen, Mama hat mir gesagt. Und ich denke mir, ey, komm, hör auf. Ich lasse es ja dann so stehen und halte mich daran, aber es sind teilweise so richtig dumme Regeln. Also eine Sache zum Beispiel, man darf Locken nicht kämmen. Und ich denke mir immer so, ja, aber soll sie denn verfilzt rumlaufen oder was?
Hat deine Ex-Freundin Locken?
Ja.
Ah, ich habe sie gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, sie hätte keinen... Ah, doch, stimmt.
Ja, doch, stimmt.
Ich habe gerade irgendwie so eine, ich habe sie mir gerade mit langen, glatten Haaren vorgestellt.
Ja.
Schade.
War eine andere Ex-Freundin. Nein, und da weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Also, weil das tut Locken jetzt nicht so wahnsinnig gut, wenn man sie kämmt, aber sie gehen da jetzt nicht kaputt von und kämmen die einfach, sonst läufst du rum wie so ein Filzkopf.
Ich meine, seid ihr beide Lockenexperten.
Ja.
Warum nimmt sie sich das Recht raus zu sagen?
Das macht sie ständig. Also, sie stellt ständig ihre Expertise über meine.
Also ich kenne das irgendwo.
Naja.
Also ich meine, bei mir zu Hause läuft es teilweise auch ähnlich.
Ja, aber was machst du da, wenn immer deine Expertise untergraben wird? Und klar, die beiden haben lange Locken und ich habe kürzere Locken. Aber ich weiß ja, dass natürlich die Locke mal kurz rausgeht ein bisschen. Aber wenn du dann die mit nassen Händen knetest danach, kommen die Locken wieder rein.
Ah ja.
Das, zum Beispiel.
Das ist mir, also dass das ganze Lockenthema so ein Mysterium ist, also war mir gar nicht bewusst.
Das ist jetzt nur eine Sache. Du sollst ja Locken auch nicht so abrubbeln, sondern am besten ein bisschen angefeuchteten Handtuch kneten. Das mache ich auch nicht alles.
Ach, deswegen sieht unser Hund immer so scheiße aus, wenn der badet, weil ich den immer so richtig durchwuschel und dann ist da nichts.
Das ist nicht gut für seine Locken.
Und der hat ja eigentlich Locken und danach sieht er immer aus wie so ein Puffhund.
Ja, das mögen die Locken nicht, aber danach kannst du ihn mit so einem Lockenspray wieder einkneten. Dann riecht er auch
du,
gut.
Der, kriegt, der Hund wird sowieso, wenn...
Der soll nicht gebadet werden, das ist nicht gut für einen Hund.
Ey, der Hund wird mehr gebadet als die Kinder, weil wir mit dem und ich war letztens mit dem.
Boah, der hat schon ganz trockene Haut.
Bei uns in der Heide, es hat geregnet und es war matschig, es war total schön, aber dieser Hund sah natürlich aus wie so ein
Mob, der durch die Scheiße gezogen
wurde. Mit dem man den Boden aufgewischt hat und der natürlich nicht unseren Boden dreckig machen soll, ist das Erste, was passiert, dass der geschnappt wird, mit Handtuch eingewickelt, hoch in die Badewanne gesetzt wird. Und der Hund wird nicht nur abgewaschen, der hat ein Haarpflegemittel und eine Spülung hinterher.
Nee.
Also zumindest meinte meine Tochter, meine Frau war nicht da.
Wir müssen, ist Wohlstandsverwahrlosung.
Wir müssen erst das eine und dann noch das andere nehmen und man muss es vorsichtig
und
einkneten.
Juckt er sich die ganze Zeit, weil er so trockenes Fell hat?
Das Erstaunliche ist, der liebt es. Und er liebt es auch, geföhnt zu werden. Also danach, ich dachte auch, wenn dieses Ding da ankommt und so einen riesen Alarm macht, nein, ganz im Gegenteil. Und ich kann nicht leugnen, dass ein gut riechender Hund tausendmal angenehmer ist als so ein ekliger Wischmopp, den man eigentlich nicht anfassen
natürlich
will.
Aber wäschst du den dann auch so richtig gründlich zwischen den Pfoten? Weil die haben ja meistens Dreck zwischen den...
Ja, also es ist wirklich so, dass man sich die Pfote nimmt und dann dieses Fell auf dieser Pfote...
Ey, das ist richtig schädlich, wenn du den so oft badest.
Nein, es ist vielleicht ein bis zweimal, also...
Bis die
nein,
Woche
einmal die Woche,
hier?
Aber eher einmal alle zwei Wochen.
Der wird nicht lange machen. Der stirbt an trockener Haut.
Das stimmt nicht, dass der stirbt. Und die Pfoten werden jetzt auch nicht eingecremt.
Der läuft nur noch auf seinen trockenen Stumpfen irgendwann, weil ihr den zu sehr...
Ja, das Problem ist, dass es ja so ein überzüchtetes Vieh ist, dass man den...
Vieh, wie redest du über euren Köter?
Dass man den ja auch regelmäßig zum Friseur schicken muss, apropos Locken, weil der kein Fell hat, sondern Haare.
Ja, natürlich, die wachsen.
Und die wachsen einfach.
Ist das doch klar.
Ja, und deswegen... Ich meine, ich glaube auch, dass dieser Hund mittlerweile diese Eigenschaft angenommen hat, hey, ich bin hier eine Diva, ich muss hier einmal die Woche duschen oder
baden. Ich würde den draußen absprudeln. Also da kannst du einfach so eine Plastikwanne machen und dann machst du einen Gartenschlauch und dann sprudelst du den ab. Der muss ja nicht jedes Mal...
Dafür ist er sich zu fein.
Einschamponiert werden.
Nein. Nee. Muss ja auch nicht jedes Mal. Es war diesmal nur, ich fand es ganz angenehm mit meiner Tochter, weil ich das bisher auch noch nie gemacht habe, mir von ihr zeigen zu lassen, wie das geht. Das finde ich auch.
Was übernimmst du eigentlich für Aufgaben im Haus?
Na, den Hund putzen auf gar keinen Fall.
Warum nicht?
Also Hund abduschen ist nicht meine Aufgabe.
Was ist denn deine Aufgabe im Haus?
Die Klassiker, Spülmaschine, Müll rausbringen, waschen zum Teil.
Wie oft wäschst du?
Ich wasche vor allem meine Sachen, weil die nicht schnell genug nachgewaschen werden.
Ja, okay, also deine Sachen waschen, ab und zu mal die Spülmaschine und Müll rausbringen.
Ja, und morgen stehe ich entweder mit meiner Tochter oder meinem Sohn
auf. Wer macht die ganzen Brote und so?
Na, je nachdem, wer aufsteht. Also ich, also nicht ich.
Also die Frühstücksboxen?
Ja, wenn ich aufstehe mit meiner Tochter, mache ich die, ja klar.
Okay.
Und mein Sohn braucht keine, der...
Mittag und so?
Mittag kocht meine Schwiegermutter für uns.
Und Abendessen?
Wir essen einmal am Tag warm, aber wir haben kein klassisches Abendsritual, wo wir uns hinsetzen und essen. Also
einfach nur vorm Fernseher eine Tüte Chips.
Nee. Also es gibt jetzt nicht dieses klassische Abendbrot, wo wir uns Brot auf den Tisch legen. Also gibt's auch, aber sehr selten, wo wir uns Brot auf den Tisch stellen und dann die.
Ich wollte nur hören, wie wenig du tatsächlich im Haus machst.
Okay. Es ist nicht so wenig, aber es ist nicht viel, sagen wir mal so.
Krass, und deine Frau macht den Rest?
Nee, also wir haben...
Es gibt keinen Rest.
Es gibt keinen Rest.
Mit der Spülmaschine ist eigentlich alles Wichtige erledigt.
Die Küche ist dann aufgeräumt. Naja, und also ich war ja jetzt alleine am Wochenende, meine Frau
ist
war...
auch kein Problem, oder?
Auch kein, ja, und zwar, also es ist... War,
easy.
Es war nicht so...
So viel Müll sammelt sich gar nicht an nee, so ein Wochenende.
Eben, dachte ich auch.
Das sieht doch gar nicht so schlimm aus, ich war hier nur ein Wochenende alleine.
Ich habe mich auch gefragt. Und ich fühle mich ja eh wohl, wenn es nicht ganz so ordentlich ist. Von daher, ja. Die paar Klamotten, die dann auf dem Boden lagen, haben eigentlich zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Und die Kinder hat es auch nicht gestört. Ich hab dann ein bisschen aufgeräumt, bevor meine Frau kam. Aber
ach, wirklich doch?
Naja, also ein paar grundlegende Sachen wie Klamotten in die Schränke räumen, Jacken und Schuhe weg und so.
Machst du das mit so einem Greifarm, dass du dich nicht bücken
musst? Nein, warum sollte ich das mit einem Greifarm machen? Nein.
Keine Ahnung. Ich stelle mir das so vor, dass du erstmal die Sachen so auf einen Haufen kickst, nee. Mit dem Fuß.
Und dann mit dem Greifarm,
nee. Und dann irgendwie so.
Ich pack zu.
Ja?
Ja,
ja. Ah, okay.
Aber wir waren ja bei den Locken deiner Tochter.
Genau, wir waren eigentlich bei einem anderen Thema. Wer sagt die Wahrheit oder wer hat die Wahrheit für sich gepachtet? Und meine Ex-Freundin geht immer davon aus, dass sie die Wahrheit für sich gepachtet hat. Und ich will meine Ex-Freundin dann auch nicht schlecht dastehen lassen vor meiner Tochter und sagt dann nicht, das stimmt nicht. Sondern ich muss dann immer so blöde Tricks erfinden wie, ich habe hier eine Spezialbürste, die kann das.
Nein.
Doch. Sie kann ja nicht jedes Mal mit einem Filzkopf nach draußen gehen.
Es ist aber eigentlich eine Lüge, ne?
Naja, es ist schon eine Spezialbürste. Aber was würdest du denn machen? Also ich möchte nicht die Autorität meiner Ex-Freundin untergraben,
ja.
Aber ich möchte auch nicht, dass sie mit dem Filzkopf nach draußen geht. Was würde dir denn da einfallen?
Das scheint wirklich ein Thema zu sein, was dich als alleinerziehender Mädchenvater wirklich auch tangiert. Ich habe heute Morgen...
Es gibt tausend Sachen, die mich da tangieren.
Ja, also die dich auch wirklich interessieren. Meine Tochter heute Morgen ist losgegangen und hatte sich die Haare nicht gekämmt und hatte so lange Zauselkopf und meinte dann, Papa, kannst du mir noch einen Zopfgummi machen? Ich habe dann irgendwie einen Zopfgummi gemacht und so, Mensch, die Haare hättest du vielleicht vorher kämmen müssen. Ja, hab ich vergessen. Ich meinte dann auch, hey, daran musst du denken, wenn Mama nicht da ist. Ich denke daran nicht. Das ist dann deine Aufgabe. Bei dir scheint es ja mittlerweile so zu sein, dass du natürlich auch diesen Part übernehmen musst, dass es dir wichtig ist, dass deine Tochter sich die Haare kämmt.
Naja, mir ist es schon wichtig, dass sie einigermaßen ordentlich aussieht, wenn sie das Haus verlässt.
Gut, jetzt ist deine Tochter aber nochmal weitaus jünger. Bei meiner Tochter verlange ich ja schon auch mittlerweile ab, dass sie das selber macht, dass sie sich selber die Haare kämmt und sie sich um sich selber kümmert. Mit 8 Jahren, denke ich, kann man das schon erwarten.
Du, da kann die eigentlich selber self-driving, können die Autos ja zur Schule fahren.
Ja, eigentlich kann sie, also die Nachbarin läuft auch. Sie wird immer in die Schule kutschiert, entweder mit dem Fahrrad oder...
Warum nehmt ihr die Nachbarin nicht mit?
Es gibt eine Nachbarin, die will immer laufen und die ist auch nicht in der gleichen Klasse. Und dann gibt es 3 Kinder, die in der gleichen Klasse sind, die laufen immer zusammen.
Den winkt ihr dann immer, wenn ihr mit dem Auto vorbeifahrt?
Genau, die werden in der Fahrgemeinschaft gebracht, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, je nach Wetterlage.
Bin mal gespannt, wie eure Kids aufs harte Leben vorbereitet werden.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was dann kommt. Wir haben uns letztens mit einem Pärchen getroffen, wo beide Eltern Lehrer sind. Der Mann ist ein Spandau-Lehrer und er meinte, dass er am Anfang noch super idealistisch war, weil er dachte, hey, es ist irgendwie wichtig, die Kinder irgendwie auch ja, zu motivieren und so. Das mittlerweile ist er an dem Punkt, hey, das ist einfach nur Arbeit, die Kinder sind mir scheißegal, ich mache ja nur noch meinen Job. Und wenn ich dann daran denke, wie das bei uns in der Grundschule ist, wie die Lehrerin sich über jedes Kind Gedanken macht und jedes Kind irgendwie versucht, auch emotional irgendwie mit einzubinden. Zum Glück sind wir nicht in Spandau zur Schule gegangen, wo wir vorher gelebt haben. Ey.
Hey, die grundlegende Frage, die wir eigentlich klären wollten, ist, ab wann lügt man?
Mhm.
Ab wann ist so eine kleine Notlüge? Mhm. Ab wann darf ich die Autorität meiner Ex-Freundin untergraben? Und was ist, wenn man mit so einem richtigen Lügner zusammen ist.
Ja.
Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Die ging an beste@bestefreundin.de. Hello, ihr beiden. Ich höre euren Podcast gerne, bla bla bla. Vielen Dank. Dafür, das hören wir natürlich auch gerne. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren und bewerten. Über Bewertungen freuen wir uns immer sehr. Ich war circa 2,5 Jahre mit einem notorischen Lügner zusammen. Wir hatten es schwer, eine Wohnung zu finden, da ich, jetzt rate mal.
Das ganze Geld hatte und er hatte keins?
Da sie 3 Katzen hatte.
Nein, okay, ist ja ganz wunderbar.
Und die Vermieter das nicht erlaubten, dass sie alles vollpissen.
Aber man sagt natürlich nicht, dass man Katzen hat.
Nee, natürlich. Oh, Katzen sind so unauffällig.
Aber wenn,
das ist auch eine kleine Notlüge.
Ja, absolut.
Er hatte Connections bei der Arbeit zum Vermieter und darum hat er das ganze Vermietprozedere dann am Ende geregelt und auch abgestimmt. Und kurz nach unserem Zusammenzug im Oktober 2021 entdeckte ich eine E-Mail an eine andere Frau, eine ehemalige Azubine, seiner Arbeit Mitte 30 und 2 Kinder.
Mhm.
Ich habe mich gerade gefragt, warum diese Mail nicht bei beste Freundinnen gelandet ist, weil im Moment merke ich noch nicht so viel Eltern sein.
Es sind viele Kinder im Spiel.
Ja, jetzt gerade, die Azubine hatte Kinder. Also
und Katzen.
Ja.
Katzen gehören auch zum besten Vater.
Ja, natürlich. Jetzt das Tier- und Kinder-Podcast. Sie hat ihm geschrieben, dass sie sich in ihn verknallt hätte, ihn vermissen würde. Dort stand drin, dass sie die ganze Nacht nicht hätte schlafen können und dass sie schon irgendwann zusammenfinden, wenn das Schicksal so will, nur nicht jetzt etc. Wirklich, so eine Mails. Das wäre so auf jeden Fall eine Lüge, die zu weit geht.
Ja.
So jemand anderes hinhalten, während ich noch in der Beziehung mit der Katzenmama bin.
Ich fremdschäme mich ein bisschen über mich selbst. Könnte sein, dass ich so eine Nachricht vielleicht auch mal verfasst habe, irgendwann in meinem Leben.
Ach, bei deiner Ex-Freundin?
Nee, nicht jetzt in der jetzigen aktuellen Beziehung. Aber
nein.
Aber dass ich sowas geschrieben habe wie, hey, vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, wir werden uns irgendwann mal wieder treffen, das Schicksal.
Nein, wirklich?
Ja,
um den anderen warm zu halten?
Ich weiß nicht.
Ja. Natürlich macht man das, um jemand anderen warm zu halten.
Ich habe wirklich Gefühle gehabt.
Nein, aber du hast nicht genug Gefühle gehabt, dass du mit der Person zusammengekommen bist.
Nein, natürlich nicht.
Und wenn jemand sich so behandeln lässt, denkt man auch immer, puh, also auch in der Zukunft.
Aber es war in beide Richtungen, also.
Mhm. Das war mit deiner ersten Freundin, die so schwierig war, ne?
Ich habe es nicht nur einmal gemacht.
Irgendwann kommen wir mal zusammen, vielleicht wieder. Auch wenn es nur ist, dass ich mir in meiner Vorstellung auf dich einen runterhole. Für einen kurzen Moment sind wir zusammen in meinen Gedanken.
Diese Folge von Beste Vaterfreuden wird dir präsentiert von den Barmenia Familienversicherungen. Denn deine Familie ist das Wichtigste. Das versichern wir dir.
Okay, zurück zur Mail. Er erklärte mir, dass er ein People-Pleaser wäre und Schwierigkeiten hätten, Leuten direkt die Meinung zu sagen und sie deswegen so mit abwimmeln wollte. Total gute Abwimmelstrategie. Dann waren wir ein paar
Das ist ja schon eine krasse Lüge, ey.
Wie schlecht.
Was für eine krass schlechte Lüge.
Ey, wenn man schon lügt, dann bin ich es ein bisschen besser, oder?
Ja, oder?
Die kommt wirklich im Mantel der Schamlosigkeit daher, diese Lüge.
Die funktioniert auch überhaupt nicht.
Ey, also die Mail ist ellenlang, aber er verstrickt sich da in Tausenden von Lügen. Dann war ein paar Monate lang alles in Ordnung. Wir redeten um seinen Geburtstag im Februar 2022 sogar über Kinderplanung und dass wir dafür den Sommer anpeilen wollen. Ich habe dementsprechend auch im Kopf alles geplant und bin mehrere Male zum Frauenarzt gegangen, da ich öfter Blasenentzündungen hatte und zum Kinderkriegen etwas Hilfe in Form von Hormonen gebraucht hätte. Wir haben daraufhin ausgemacht, dass er zum Urologen geht und sich kontrollieren lässt, um zu schauen, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Sowohl für meine Blase, ne, wer weiß, was er hat, ne?
Ja.
Und ob auch mit seinen Spermien alles okay ist, damit sie nicht umsonst Hormone nehmen muss. Er ließ also einen Abstrich machen und ließ sich einen Termin für ein Spermiogramm geben. Nach dem Spermiogramm kam er nach Hause und sagte, dass der Urologe geraten hätte, eine Weile auf ungeschützten Geschlechtsverkehr zu verzichten, da ein paar Bakterien im Abstrich gefunden wurden. Geklappt hätte beim Spermiogramm alles, die Ergebnisse würden in circa 10 Tagen vorliegen. Da mich das alles etwas skeptisch machte, er hatte für die Bakterien kein Antibiotikum bekommen, fragte ich gefühlt 100 Mal nach den Ergebnissen, ob der Urologe schon angerufen hätte. Irgendwann schrieb er hätte dort angerufen und dass alles in Ordnung wäre. Da ich aber eh schon skeptisch war und so ein Gefühl hatte, warum, ey? Es ist einfach, das stinkt alles an der Geschichte, oder? Also du hattest kein Gefühl, du hattest einfach fucking offensichtliche Beweise dafür, dass der Typ lügt die ganze Zeit. Du hattest so ein Gefühl, du bist am Ende gerade richtig krass am Wegschauen.
Los, weiter, ich will wissen, wie die jetzt angerufen hat.
So, sie fragte nach den Ergebnissen in Schriftform.
Von dem Urologen?
Nee.
Ihn. Ich dachte, ach, schade, okay.
Damit ich diese dem Frauenarzt zeigen kann. Mhm. Manchmal hat man eben so ein Bauchgefühl. Sorry. So ein bisschen so, als ob jemand so weiße Schuhe anhat, in einen Riesenhaufen Scheiße getreten ist. Und man sieht, diese ganze Schuhe ist braun. Ist irgendjemand in Scheiße getreten? So ein Bauchgefühl.
Ich war es nicht.
Du hast wirklich, also, wenn du eins tun kannst, dann nicht auf deine Instinkte verlassen. Okay, und er sagte jetzt, diese hätte er, die Ergebnisse im Rucksack, bei der Arbeit vergessen.
Ja, oder der Hund hat sie gefressen.
Nee, 2 Tage hintereinander ist ihm das passiert. Mhm. Daraufhin hätte er die Ergebnisse angeblich in der Schublade auf der Arbeit vergessen. Wir wollten über ein langes Wochenende, dazwischen lag mein Geburtstag, eigentlich nach Belgien fahren. Diese Fahrt sagte er dann ab, aus nicht genannten Gründen. Stattdessen ging er einen Tag arbeiten. An meinem Geburtstag wachte ich morgens um 7 Uhr auf und er lag nicht neben mir im Bett. Ich stand auf, um nach ihm zu schauen. Er saß weinend im Wohnzimmer und beteuerte, dass es ihm mit dem Kinderkriegen zu schnell ginge. Irgendwann rückte er damit raus, dass er beim Urologen keinen Hoch bekommen hatte. Eigentlich sollte ich an diesem Tag anfangen, die Hormone zu nehmen. Er riskierte also, dass ich die Hormone nehme, obwohl er nicht wusste, ob mit ihm alles okay ist. Du, auch die Story weißt du nicht, ob du ja, glauben kannst. Ganz sicher hat er beim Urologen einen Hoch bekommen.
Ich denke
auch. Er hat einen richtig straffen Lack und hat alles voll sperminiert. Also wirklich alles voll. Die ganzen Krankenschwestern mussten reinkommen mit mehreren von diesen Boxen und alles wieder wegwischen. Er hatte so viel Druck auf der Lanze. Es wurden noch Becher für andere gefüllt. Also man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben kann.
Das ist auch mit eines der größten Probleme, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was man glauben soll.
Da ich froh war, dass er endlich mit der Sprache rausrückte,
ja, endlich hat er die Wahrheit gesagt,
sagte ich, dass wir das alles schon hinbekommen und mit dem Kinderkriegen noch warten können, bis er bereit ist. Wir fuhren also noch spontan für einen Tag nach Brüssel. So, und die ganze Geschichte geht weiter und er verstrickt sich immer mehr in Lügen und sagt ihr dann irgendwann, dass er doch keine Kinder haben will und sie hält daran fest. Und es kommt irgendwann raus, dass er der krasseste Lügner aller Zeiten ist. Und rat mal, was sie ihm vorschlägt.
Dass er jetzt immer die Wahrheit sagt?
Nein, Mann. Was kann man mit notorischen Lügnern machen?
Ich weiß es nicht.
Zur Therapie schicken.
Ach so.
Und rat mal, was er gemacht hat?
Er hat gelogen.
Er hat gesagt, er geht zur Therapie, ist aber nie zur Therapie gegangen. Irgendwann hat sie dann gecheckt, dass es nicht weitergeht und hat sich von ihm getrennt. Und jetzt ist die Kernfrage, natürlich macht sie sich Vorwürfe, wie konnte sie die ganze Zeit nur so blöd und naiv sein?
Ja.
Und das Zweite ist, wie kann sie danach wieder Vertrauen in jemanden finden, wenn sie eine Beziehungserfahrung gemacht hat, wo so viel gelogen wurde.
Ja.
Und das sind die 2 großen Fragen, die sie hat. Also das eine ist, Sabrina, wie gehst du jetzt mit dir selbst um? Ne? Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer, nachdem wir irgendwie was gemacht haben, was wir nachträglich als nicht so clever bewerten, da mit uns sanft ins Gericht zu gehen. Erstmal kannst du sagen, in der Situation hast du einfach an das gute Menschen geglaubt, es nicht besser gewusst und wahrscheinlich hat sich auch dein krasser Wunsch nach Beziehung so ein bisschen über deine Sicht geschoben und die Realität verklärt.
Und nach Kindern halt auch. Ne?
Ja, und dein krasser Wunsch nach Kindern. Und da sind wir oft bereit, so 2 Augen zuzudrücken. Das ist so ein bisschen wie verliebt sein. Da sehen wir auch ganz viele Eigenschaften, die unser potenzieller Partner dann schon hat. Sie sind ja nicht da, sondern wir sehen die einfach nicht.
Ja.
Und sei doch da nachsichtig mit dir. Ne? Wie würdest du eigentlich eine beste Freundin behandeln, Sabrina, wenn die dir sagen würde, ihr ist genau das passiert, würdest du sagen, oh Gott, das war aber dumm. Das hätte man schon früher sehen.
So wie wir gerade, meinst du, der ganze
genau,
Folge.
Genau, so wie wir gerade reagiert haben. So eklig. Hättest du so reagiert? Oder würdest du sagen, hey, krass, es kann einfach passieren, wenn man jemanden krass liebt, wenn man sich Kinder wünscht, wenn man sich Beziehungen wünscht und vielleicht sowas noch nie erfahren hat vorher, wenn man davor gute Erfahrungen gemacht hat. Oder umgekehrt, eigentlich gar nicht so ein gutes Vertrauen in sich selber hat, dass man es wert ist, in einer Beziehung zu sein. Und vielleicht ist da eine große Angst. Und da würde ich dir anraten, mal eine Reise in die Vergangenheit zurückzumachen und vielleicht selber jemanden aufzusuchen, der dir da zur Seite stehen kann, eine Therapeutin, ein Therapeut. Was ist da in meiner Kindheit, in meinen vorherigen Beziehungen passiert, dass ich vielleicht gar nicht so einen Glauben daran habe, dass es noch was anderes geben könnte für mich, außer den Typ. Und wenn wir uns auf einen Menschen so krass einschießen und eigentlich schon merken, dass da was faul ist, kann es passieren, dass wir immer fester daran halten, weil wir mit jedem scheinbaren Kompromiss, mit jedem Übergehen unserer inneren Wahrheit ein Stück weit an Selbstvertrauen verlieren. Wir geben damit immer ein Stück Selbstvertrauen ab, weil wir gar nicht mehr unserer eigenen Wahrheit vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Prozess zu verstehen. Und da gilt es jetzt wieder aufzubauen, Sabrina, und zu sagen, hey, was kann ich denn tun für mich, was mir gut tut, was mir wieder Beziehungen ermöglicht. Und das muss nicht gleich die nächste Liebesbeziehung sein, sondern es kann sein, dass du sagst, hey, welche Freunde habe ich denn, wo ich vertrauensvoll aufgefangen werde, wo ich gute Gespräche darüber führen kann. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du jemals wieder vertrauen in einer Beziehung?
Also ich frage mich die ganze Zeit, wenn jemand so gut drin ist im Lügen, wie die Person, die du dort kennengelernt hast, dann ist es ein Skillset, wo man auch, glaube ich, als Partner oder Partnerin immer wieder drauf reinfällt, weil Wahrheit und Lüge so nah beieinander liegen für diese Person, dass es gar nicht zu erkennen ist für jemanden Außenstehenden wie dich, ist es jetzt eine Lüge oder ist es eine Wahrheit? Um sich überhaupt auf diese Person einlassen zu können, vertraust du natürlich jeder Aussage, die er trifft. Und jede Aussage, die er trifft, kann er auch aufgrund seines gelernten Skillsets als Wahrheit verkaufen. Vielleicht ist es sogar so, dass er so stark in diesem Muster gefangen ist, dass er selbst seine Lügen glaubt, dass er selbst die Unwahrheiten erzählt, sich so zurechtbiegt, dass es teilweise ja auch stimmt. Diese Urologengeschichte vielleicht so schön redet, dass es am Ende einen Teil davon gibt, den er selber sich glaubt und dir das dann auch entsprechend verkaufen kann. An dem Punkt, wo man sich fragt, hey, wie komme ich wieder dahin, jemand anders zu vertrauen, ist extrem hilfreich, die ganze Last und diese ganze Thematik auf diese eine Person zu übertragen. Hey, nicht ich bin diejenige, die hier dem über die Leber gelaufen ist und ich habe mein Bauchgefühl nicht vertrauen können, sondern du hast bis auf jemanden getroffen, der ein sehr feines Skillset entwickelt hat, genau diese Antennen ausschalten zu können, die bei dir normalerweise Alarm schlagen würden. Ich bin mal jemandem begegnet, der auch sehr gut da drin war, aufgrund einer psychischen Krankheit, mir Lügen zu erzählen, die so authentisch und so wahrhaftig wirkten, dass ich gar keine andere Wahl hatte, als diesen zu glauben, dass sie nicht stimmten und dass die Person teilweise selber an diese Geschichten geglaubt hat, die sie als Lüge verkauft hat, hat irgendwann bei mir dazu geführt, dass ich verstanden habe, hey, die Person kann gar nicht mir die Wahrheit erzählen, weil sie selber an die Lüge als Wahrheit glaubt.
Also ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischform, ne? Sie kann das nicht alles nur auf die andere Person abschieben, weil sie hat sich diese Person auch ein Stück weit ausgesucht. Also in der Psychologie sagen wir immer, wir können nur das ändern, was bei uns liegt. Ja. Ne? Und das heißt, ganz genau gucken, mit welchen Antennen du unterwegs bist, das ist super, super hilfreich. Und Sabrina, wie kannst du jetzt einer neuen Person vertrauen? Und für mich ist Vertrauen immer was, was sich aufbaut. Also man hat so ein Grundvertrauen. Und das wird meistens in der Kindheit angelegt. Da habe ich ein Grund-Urvertrauen oder ein Urmisstrauen. Und wenn wir Erfahrungen gemacht haben in unserer Kindheit, wo wir mehrmals betrogen wurden, ne? Und mein Urvertrauen habe ich erst nach und nach aufbauen können, weil ich ein paar Situationen hatte, wo ich verraten wurde. Und das dauert dann einfach. Und natürlich können wir auch Beziehungserfahrungen später machen, die dafür sorgen, dass unser Urvertrauen oder unser Urmisstrauen, was lachst du so?
Nee, ich musste nur an ein Konzert denken. Ich glaube, ich habe es schon erzählt, das wollte ich eigentlich gleich anfügen. Ich war ja auf dem Deine-Freunde-Konzert und der eine Sänger hat zum Abschluss gesagt, hey Kinder, es gibt nämlich ein Lied von denen, wo die Pubertät beschreiben und in der Pubertät sich Kinder ja von den Eltern distanzieren. Da meinte er, hey, auch wenn die Pubertät und wenn es irgendwann kommt, diese Phase, dass ihr eure Eltern vielleicht nicht mehr so wertschätzt oder nicht mehr so mögt wie früher, vielleicht.
Denkt daran, sie haben euch die Karten für dieses Konzert gekauft.
Nein, er meinte, und das fand ich einen sehr schönen Satz, wir als Eltern, und dann geht er natürlich davon aus, dass alle Eltern, die da waren, das wirklich auch gut meinten, versuchen in der ganzen Phase euch Kindern Urvertrauen und Liebe mitzugeben, damit ihr als gestärkte Erwachsenen ins Leben treten könnt. Und deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil ich das so eine wichtige, geile Aussage fand. Und natürlich trifft
die war für die Eltern auch mehr als für die Kinder.
Ja, aber es war schon eine sehr gemeinschaftlich formulierte Aussage. Ich krieg's jetzt natürlich nicht ganz so 100% hin. Aber ich musste gerade schmunzeln, weil es natürlich nicht auf alle zutrifft, wie du ja gerade selber auch beschreibst, wie es vielleicht bei dir auch nicht war.
Naja, also meine Mutter und mein Vater, die haben schon ihr Bestes gegeben,
genau, was
ihnen möglich war. Und da gab es einfach ein paar Situationen. Und du, die kann ich auch aufarbeiten und die habe ich auch zum größten Teil aufgearbeitet. Und das ist dann in meiner Verantwortung als erwachsener Mensch, daran zu gehen, an diesen Urschmerz. Ne? Wir versuchen ja ganz oft mit unserem Verhalten im Hier und Jetzt nicht mehr an diesen Urschmerz ranzukommen. Und damit dann zu sein und zu sagen, hey, ich arbeite das auf, darum geht es eigentlich im Leben ganz häufig. Also das eine zu sehen, wo sind meine Antennen nicht ganz wachsam, wo habe ich ähnliche Muster vielleicht auch schon erlernt und lebe die jetzt weiter. Und das zweite ist, wie kannst du wieder vertrauen? Vertrauen, und da gehe ich mit, Brené Brown, das ist eine Soziologin aus den USA, die ganz viel zum Thema Verletzlichkeit macht und da forscht. Vertrauen ist eigentlich wie so eine Schale voller Murmeln. Und jede kleine Handlung fügt eine Murmel ein. Je mehr diese Schale gefüllt ist, desto mehr können wir der anderen Person vertrauen. Also es reicht mir nicht, wenn eine Person sagt, hey, du kannst mir vertrauen, sondern zeig mir das. Mhm. Wie bist du bei mir, bei meinen Emotionen? Ja. Kann ich mich auf deine Handlungen verlassen? Das sind manchmal kleine Sachen, wenn du mir was sagst. Und so baut sich Vertrauen Stück für Stück auf.
Die Aussage, du kannst mir vertrauen, ausgesprochen, würde mich fast teilweise sogar skeptisch machen.
Nimm eine Murmel raus.
Ja, nimm erstmal eine Murmel
raus. Auf jeden Fall eine Murmel raus aus der Schale.
Moment mal.
Weil jemand, der wirklich vertrauenswürdig ist, der braucht das eigentlich nicht sagen.
Ja. Diesen Satz habe ich eigentlich auch nur in Kombination...
Von mir gehört.
Nein, nein.
Ich habe den noch nie zu dir gesagt.
Ich habe den auch noch nicht gesagt.
Ich habe den auch noch nicht zu einer Frau gesagt.
Nein, weil dieser Satz löst eigentlich...
Es ist doch so ein Typ, der untenrum das Kondom abzieht und sagt, du kannst mir vertrauen.
Weil dieser Satz führt eigentlich dazu, hey, der hat immer eine falsche zweite Message. Auch im Freundeskreis, wenn irgendeine, ja nein, das darf ich eigentlich nicht erzählen. Du weißt doch, du kannst mir vertrauen. Aber eigentlich folgt dieser Satz nur in dieser Kombination.
Diese Aussage, das darf ich eigentlich nicht erzählen,
ist auch schon
schwierig.
Ich meine, ich wollte nur, das war ein Beispiel, was mir so aus pubertierenden Freundschaftsgesprächen wieder einfällt. Wenn man irgendwie auf eine Freundschaft manifestieren will, so von wegen, es ist ja oft auch aus einer Angst heraus zu sagen, hey, wir sind so beste Freunde, du kannst mir vertrauen. Zu 100% ist es ja eigentlich schon fast eine Zwangsjacke, die dem anderen angelegt wird, wenn man das so exemplarisch ausspricht. Naja. Ich würde noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich habe letztens mit meiner Tochter auch über Lügen und Notlügen gesprochen. Und mittlerweile ist sie in einem Alter, wo sie ja Geheimnisse hat vielleicht oder Sachen nicht immer...
Was sind das so?
Kleinigkeiten, die Sachen, die sie nicht erzählen will. Ja, wo sie,
aber ist auch okay.
Was völlig okay ist, genau.
Aber man ist trotzdem neugierig.
Und genau, man ist trotzdem neugierig und es ging dann halt auch um Lügen und Notlügen. Weil sie ja nicht lügen will, habe ich genau das mit ihr auch aufgemacht, dieses Thema. Und es war wirklich eine ganz banale Geschichte. Sie wollte Mama überraschen mit einem Geschenk und hat...
Das sagt sie dir nicht.
Nee, es ging darum, dass sie was heimlich machen wollte und ich so, hey, sag doch mal, was du machst. Was machst du denn da gerade? Und sie so, nee, und hat so die Tür zugehalten und ich so...
Und du so mit The Force rein, richtig reingedrückt.
Genau.
Papa muss jetzt hier rein.
Eben überhaupt nichts, aber ich habe danach mit ihr gesprochen und meinte, was war denn da los? Und sie hat dann gesagt, sie möchte darüber nicht reden und sie... Und ich habe gesagt, dass ich das total schade finde, aber es ist natürlich völlig okay.
Papa weint.
Und es ging dann auch darum, sie hat dann irgendwann gesagt, ja, sie wollte eine Überraschung basteln. Ich glaube, es war sogar für mich. Und dann meinte ich, ach so, okay, aber dann in so einer Situation, das ist ein guter Moment, dass man auch notlügen darf. Und dann hat sie gesagt, wie, aber man darf doch nicht lügen. Ich so, naja, aber es gibt gewisse Lügen, die vielleicht auch gar keine Lügen sind, sondern gerade bei Überraschungen finde ich das eigentlich ein schönes Feld, wo man auch eine kleine Notlüge verwenden darf, wie in dem Fall, hey du, ich mache gerade was für die Schule, was ich dann in dem Fall eh nicht glauben würde. Aber es ist auf jeden Fall spannend, darauf wollte ich nochmal hinaus, dieses Thema Lügen ist bei Kindern auch so präsent. Umso älter sie werden, also ich glaube so auch gerade so mit 7, 8, 9, ist es ein Konstrukt, was auf einmal interessant wird und auch unter Freunden und im sozialen Umfeld interessant wird, weil sie damit immer mehr konfrontiert werden. Also nicht.
Ja, in Kreuzberg werden die schon früher damit konfrontiert.
Ja, vielleicht werden sie da.
Also was deine Tochter am Stadtrand mit 8 macht, macht meine Tochter mit 5 in der Stadt. In Berlin wird schon im Kindergartenalter gelogen.
Weil sie jetzt letztens auch nach Hause kam und meinte, die hat gelogen. Ja, und ich so, erschreck, war.
Das kann doch nicht auch schon sein. Gelogen.
Ja, aber von daher, ich glaube, Urvertrauen und Liebe, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die Kinder zu irgendwann Erwachsenen zu erziehen, indem man das vorlebt und auch vor...
Zeig dir mal, wie Lügen geht.
Eben nicht, genau, dass man auch ein Setting schafft und um auf den Typen nochmal zurückzukommen, wahrscheinlich wird er auch was in seiner Kindheit und auch in seiner Erziehung was erfahren haben, was ihn ja dazu treibt, jetzt auch in diesen notorischen Lügner...
Also das ist das Verhalten eines typischen, überangepassten Menschen, der meint... die Realität so biegen zu müssen, dass sie dem anderen Menschen gefällt und trotzdem seine individuelle Freiheit in diesem Konstrukt sucht.
Exakt.
Das heißt, das kann darauf zurückzuführen sein, dass er sich immer seinen Eltern ganz stark anpassen musste.
Ja.
Und was du ja sagst, ist, eigentlich müssen wir unseren Kindern auch früh die Autonomie beibringen, einen Freiraum schaffen, dass sie in diesem Freiraum selber entscheiden können, was ist jetzt gerade richtig, kann ich Papa irgendwie anschwinden und sagen, hey, ich komme gleich, ich spiele hier noch ein bisschen, obwohl ich eigentlich ein Geschenk für Mama bastel.
Ja.
Diese krasse Lüge.
Und perverserweise kann dann Lügen die höchste Form des Vertrauens auch sein.
Ja, wann merkst du eigentlich, dass du deine Kinder so richtig liebst? Gibt es so Situationen, so, wo du denkst, oh, kommt das einfach so sprudelig hoch? Oder gibt es immer wieder so Situationen, die sich ähneln?
Nee, es ist immer krass präsent, also aber es passiert vor allem natürlich in innigen Momente, wo wir Zeit miteinander verbringen. Jetzt war ich am Wochenende mit meiner Tochter 2 Stunden spazieren. Ich spiele mit meinem Sohn gerade Schach. Der ist gerade irgendwie ganz krass auf Schach aus und schlägt mich leider auch jedes zweite Spiel. Und vor allem natürlich auch abends, wenn ich sie ins Bett bringe und wir unser Abendritual haben. Es ist gar nicht so ein punktueller Moment, wo ich merke, ah, jetzt ist es ganz besonders intensiv, sondern es ist eigentlich so eine Grundbasis. Und letztens gab es eine Situation, da haben wir dieses Spiel gespielt, was ich von dir mal empfohlen bekommen habe. Ich glaube, es heißt Kleine Fragen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war die Frage, wo fühlst du dich am wohlsten und am sichersten? Und natürlich kam dann von beiden aus einem Mund gesprochen, zu Hause. Das war so selbstverständlich, aber auch irgendwie so schön, die Situation, dass da so eine Gemeinschaft auch entstanden ist. Wir waren zu dritt, also meine Kinder und ich, dass ich diese Liebe, von der du gerade sprichst, nochmal ganz anders wahrgenommen habe, als wenn ich das denen einfach nur sage oder sie mir sagen, ich habe dich lieb. Sie haben ja eigentlich signalisiert, hey, das Umfeld, was ihr hier kreiert für uns, ist so schön, dass wir uns zu 100%ig sicher fühlen, was ja bei alle Kinder zu Hause haben, hoffe ich. Nicht alle, aber die meisten. Und trotzdem war das einfach ein sehr schöner Moment, wo das sehr spürbar war.
Ja, ist nicht selbstverständlich. Es gibt Kinder, die freuen sich, dass sie in die Schule kommen.
Klar.
Weil sie es zu Hause nicht aushalten. Ja. Oder es gibt Kinder, die lesen ganz viel, weil die Realität, in der sie leben, so schrecklich ist.
Ja.
Das sind die Lesekinder. Nein, nicht alle Kinder, die lesen.
Die in die Fantasy-Welt flüchten müssen und dann irgendwann zu richtig tollen Schauspielern und Regisseuren werden, weil sie da das ausleben können.
Ja, also es ist tatsächlich, ich habe schon viele, viele Interviews mit Menschen geführt, die sich als Kind in die Welt der Fantasie geflüchtet haben, weil die eigentliche Realität so schrecklich war.
Ja.
Ich habe heute erst gemerkt, dass ich meine Tochter krass liebe und für mich ist es...
Wie der Satz?
Ja, ich liebe sie die ganze Zeit.
Nein, aber der Satz war so geil. Ich habe heute zum ersten Mal gemerkt.
Nein, es ist eigentlich bei mir wie so ein Geysir,
dass
immer heißes Wasser unter der Oberfläche ist und immer Liebe für sie da ist und manchmal bricht es halt aus, wo ich es so besonders stark merke.
Ja.
Und das gibt so Momente einfach. Die sind immer mal wieder da, wo es halt wirklich so einen Schwall gibt, wo es mich so überkommt. Das ist jetzt nicht wie übergeben, sondern es ist wie so ein warmes Gefühl. Und ich habe heute gemerkt, so an Sachen, wie krass sie in Gedanken mit uns beiden verbunden ist, mit meiner Ex-Freundin und mir. Sie hat nämlich heute Morgen so ein Bild ausgemalt, wollte sie unbedingt noch machen beim Frühstück und wir waren eh schon knapp dran, aber dann denke ich mir immer so, ach, spannst du die Zeit ein bisschen auf?
Das Luxus eines mit dem Fahrrad zur Arbeit Fahrenden.
Ja, genau, das ist der Luxus, den kann ich mir dann gönnen, weil ich ein bisschen schneller dann fahre.
Ja.
Dann hat sie das Bild fertig gemalt und gesagt, Papa, ist es okay, wenn ich das Mama schenke, weil du hast ja schon das Hasenbild. Und ich weiß ja, wie räudig ich am Nachmittag denn manchmal aufräume und diese Bilder in den Papierkorb schiebe.
Boah, krass, scheiße, ey.
Aua, tat mir in dem Moment.
Hattest du das Hasenbild noch?
Ja, das hatte ich noch. Ich sammle jetzt auch mehr Bilder.
Ja, okay.
Ich habe früher wirklich sehr viel einfach in die Tonne.
Ja, das gehört auch alles in die Tonne.
Ey, ganz ehrlich, sie kommt alleine immer mit 4 Bildern aus der Kita.
Ja.
Plus nochmal 2 Bilder, die sich gegenseitig geschenkt wurden. Dann kriegst du noch von irgendwelchen anderen Kindern.
Nee, die will ich auf gar keinen Fall haben.
Ja, irgendwelche Krickeleien dazu.
Nein.
Und dann, na klar, gucke ich mir auch immer an, was da gemalt wurde und knie mich dann hin und staune und frage dann. Letztens hat sie wirklich so 20 Bilder hintereinander gemalt und ihr Leben gezeichnet, wie sie geboren wurde, wie sie dann getauft wurde und Wasser in die Augen gekriegt hatte und dann geweint hat und dann ging es so weiter in so 20 Einzelbildern.
Geil.
Ja. Ich glaube, das werden wir auch nicht wegschmeißen.
Nee. Aber ich glaube.
Sonst ist die Papiertonne so schnell voll. Aber das sind so Momente, wenn sie so irgendwie an alle denkt und total verbunden ist und mit ihrer eifrigen Wichtigkeit diese Bilder malt und uns eine große Freude damit macht.
Toll!
Da merke ich immer, dass da sehr viel Liebe für sie da ist. Von meiner Seite. Also sie ist auf jeden Fall der Mensch auf der Welt, den ich am krassesten liebe.
Ja, meine Tochter meinte letztens auch, Papa, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und ich fand auch, allein die Frage war schon das beste Geschenk. Also dass sie sich Gedanken macht, was sie mir dann zu Weihnachten basteln kann oder malen kann. Und ich wollte eigentlich auch sagen, ich hatte kurz auch den Impuls zu sagen, du brauchst mir gar nichts schenken, die Frage allein reicht schon. Aber ich habe ihr dann gesagt, ich würde mir was Selbstgemaltes oder Gebasteltes wünschen.
Das war ja aber deine Lüge, ne? Da sind wir
ja, wieder bei Notlügen.
Ja, weil eigentlich stimmt das ja nicht.
Aber ich weiß ja, wie gern sie bastelt und malt, von daher ist sie auch beschäftigt.
Okay. Wir waren ja vorhin auch beim Thema Pudel, Dudel, was ist das nochmal für ein Hund?
Ein Cockapoo.
Oh ey, wenn ich den Namen schon höre und vor allem aus deinem Mund, wie sich deine Lippen formen, dann kriege ich
das,
richtig
Zorn. Das Wort Cock drin und Puh steht ja auch für Scheiße. Ich weiß nicht, was ich diesen Zeichen.
Cock, Schwanzscheiße.
Schwanzscheiße.
Euren Hund ruft ihn auch so?
Ja, wir rufen ihn Schwanzscheiße.
Oder hat er immer Scheiße am Schwanz?
Nee, das ist ja ein Mädchen. Also. Ja, aber an dem Schwanz, nee, hat es auch nicht.
Der Schwanzscheiße ist wieder ausgebüxt. Der Scheiße-Schwanz.
Wer sich diesen Namen auch ausgedacht hat.
Kakapu. Ja. Okay, Cockpuff. Dieses Duschen und Shampoonieren und dass der Hund Spülung hat, ist eine Form von Wohlstand. Und wir haben eine Mail bekommen zur Wohlstandsverwahrlosung. Und ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste Überleitung, die ich hier in diesem Podcast gemacht habe. Sie kommt von Tatjana und Tatjana schreibt: Hey, ich bin 21, habe zwar selbst noch keine Kinder, aber höre trotzdem gerne euren erfrischenden Podcast.
Hm.
Sind wir ein Pfirsich oder so?
Erfrischenden Podcast? Ich finde uns auch erfrischend.
Erfrischend? Ich weiß ja nicht, ob das das richtige Wort ist. Es klingt wie so ein Spray übrigens, was man irgendwie sprüht.
Ich habe so einen Sommermorgen, wo der Tau auf der Wiese sich gerade abzeichnet.
Und man dachte, man schläft ganz romantisch draußen und ist so völlig nass.
Ist auf jeden Fall erfrischend.
Ja, genau.
Vielleicht nicht die erfrischende Form, die man sich wünscht, aber es ist erfrischend.
Okay, sie ist auf jeden Fall aus der Sparte, sie ist aus dem Game, sie studiert Lehramt und ist selbstständig mit Babysitten und Nachhilfe. Geile Formulierung eigentlich, ne? Da ist ein Business-Moment hinter. Ich bin selbstständig, was machst du? Babysitten und Nachhilfe. Nun mein Anliegen. Seit einem guten halben Jahr bin ich als Nanny bei einer Familie. Auf den ersten Blick alles perfekt. 3 Kinder, ein älteres Kind und 2 Mädchen, also 9 sind die, das sind Zwillinge. Da die Eltern beide beruflich sehr erfolgreich sind und extrem viel arbeiten, bin ich bei der Familie stark eingespannt. Ich hole die Mädchen 2-mal in der Woche von der Schule ab, mache mit ihnen Schulaufgaben, koche, bringe sie ins Bett. Ich gehe zu Auftritten, Spielen, Schulfesten und kenne mittlerweile sogar schon andere Mütter. Gelegentlich schlafe ich auch das ganze Wochenende mal dort.
Mit dem Vater.
Das war jetzt so meine zweite Frage.
Oder mit beiden vielleicht auch. Oh, meine Babysitter-Aufgaben sind sehr weitreichend.
Ich sauniere dann abends noch zur Entspannung mit den Eltern.
Willst du doch nicht noch ein bisschen bleiben?
Ich habe uns schon Sekt eingegossen. Die Kinder sind mir mittlerweile natürlich sehr ans Herz gewachsen und es ist schwierig, bei dem Umfang professionell zu bleiben und nicht wie eine Ersatzmutter oder Tante zu wirken. Ist es notwendig, ist die Frage.
Wie, was ist notwendig?
Professionell zu bleiben, was heißt denn das?
Ja,
dann die Kinder nur mit dem Greifarm zu berühren? Ich ziehe dir das mal mit dem Greifarm an, dass wir den nötigen körperlichen Abstand haben und ich nicht emotional mit dir zu verwoben bin.
Das ist nett, dass du mir was malst, aber denk daran, ich bin nur deine Babysitterin und empfinde dabei gar nichts.
Ich werde für die Beziehung, die wir gerade führen, bezahlt. Ja. Ey, wenn das ein Therapeut auch immer wieder sagen müsste.
Ja.
Diese Beziehungserfahrung, die du hier gerade machst und die sicher wirken soll, dafür werde ich bezahlt.
Ja, aber im Prinzip.
Ja, natürlich. Mhm. Therapie ist eine bezahlte Beziehungserfahrung.
Ja. Boah, es ist so traurig, wenn du das so sagst.
Naja, aber es ist so.
Ja, ich weiß.
Und es gibt Menschen, die dafür professionell ausgebildet sind. Und auf allen Ebenen gibt es das ja. Es gibt ja auch eine bezahlte körperliche Erfahrung.
Mhm.
Und wie weit ist Therapie jetzt von Prostitution? Nein.
Habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich verstehe, warum beides ungefähr gleich teuer ist. Viel mehr jetzt.
Es gibt viele bezahlte Erfahrungen, die wir Menschen einfach wollen und wonach wir Sehnsucht haben. Ey, allein sich massieren lassen zu gehen, ist ja irgendwie eine Körperlichkeit,
ja,
die wir dann bezahlen, die wir alle brauchen. Ich meine, Affen lausen sich und wir haben auch alle ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe.
Ja.
Und Massage kann dann eine gute Alternative sein.
Ja.
Es sei denn,
Friseur ist auch so ein Thema.
Naja, come on. Ey.
Ganz, natürlich, bei älteren Damen ist es mittlerweile,
ja, gut,
oder Herren, nicht nur Damen, so wenn die Witwer oder Witwe sind.
Vielleicht hatten sie auch nie jemanden, weil sie ihr ganzes Leben so grießkrieg waren.
Vielleicht auch das. Und dann ist der einzige körperliche Kontakt ist der wöchentliche Friseurbesuch.
Wo man sich dann die Haare waschen lässt und der Friseur beim Aufmachen des Dutz fast kotzen muss. Oh, haben sie wieder ihr Zwiebelwasser zu lange einwirken lassen. Meine Mutter war ja Friseurin.
Hat die so eine Geschichten parat?
Ja, natürlich. Daher kommen die. Sie meinte, es kam immer einmal in der Woche eine Frau, eine alte Dame. Und die mochte die auch gerne, aber die hat immer so eine Zwiebeltinktur für ihre Haare benutzt, abwechselnd mit Brennnesseltinktur. Und das die ganze Woche über, ohne die zu waschen. Und dann hat meine Mutter ihr immer den Dutt aufmachen müssen und hat so richtig so zur Seite einatmen müssen. Weil das immer so ein Geruch war, sonst hätte sie, ich trage mal Shampoo auf. Okay, gut, zurück zu Tatjana. Die Kinder erzählen mir quasi alles, was die Eltern natürlich nicht wissen und haben auch schon mal Backpfeifen etc. seitens der Eltern erwähnt.
Traue diesen Kindern nicht.
Notorische Lügenkinder. Wie soll ich mich da den Eltern gegenüber verhalten? Die Probleme sind aber tiefgreifender. Die eine beansprucht so viel Aufmerksamkeit für sich, dass sie mittlerweile total eskaliert. Wutanfälle über mehrere Minuten oder auch Stunden, wenn ich mal mit ihrer Schwester alleine Aufgaben mache oder sie vertröste. Was ich auch aber laut Eltern unbedingt machen soll. Sie kann auch nicht alleine einschlafen und braucht sehr viel Nähe. Sie will immer sehr eng kuscheln etc. Neulich hat sie, als ich kurz unaufmerksam war, auf die Terrasse gepinkelt. Ich finde das in dem Alter absolut nicht normal. Schrei nach Aufmerksamkeit und denke, dass sie durch die fehlende Aufmerksamkeit der Eltern ein Aufmerksamkeitsproblem entwickelt hat. Was meint ihr? Erstmal kurz da stehen geblieben. Die Eltern sind sehr berufstätig, total eingespannt und sie übernimmt eigentlich ja elterliche Aufgaben.
Ja.
Und ich glaube, du liegst da mit deinen Beobachtungen ganz richtig.
Ja, es wird Zeit für eine neue Babysitterin.
Ja. Die halt auch noch mehr Dienst erledigt, meinst du?
Ja, damit die Kinder mal lernen, hey, wenn ihr euch nicht benimmt, wechseln wir hier euren festen Beziehungspartner regelmäßig aus.
Hier ist nichts sicher in der Familie.
Weder unsere Aufmerksamkeit noch die des Babysitters.
Na, da ist sicher, dass ihr die nicht habt.
Ja, ja, stimmt. Genau, da könnt ihr euch hundertprozentig sicher.
Na, gewöhnt euch hier nicht dran. Na, ihr kleinen Naschkatzen. Nicht so viel im Aufmerksamkeitssirup.
Sofort kommt mir der Gedanke, in der Jugendhilfe, in der ich gearbeitet habe, war ja auch ein täglicher Wechsel von Betreuern. Und die Kinder haben regelmäßig beschrieben, wie ätzend es auch teilweise ist. Das hat natürlich seine Vorteile, dass man, wenn man einen scheiß Betreuer hat, den die nicht mögen, weiß, okay, den muss ich nur 24 Stunden aushalten, am nächsten Tag kommt der bessere. Es war auch immer die Frage, wer kommt morgen, wer kommt übermorgen, wer kommt dann, okay,
Welche Mama kommt.
Kann ich mir dann gleich die Woche so planen, da bin ich nicht da, da bin ich da, da bin ich nicht da. Es gab wirklich.
Ach ja?
Ja.
Clever.
Also natürlich.
Waren die Kinder öfter da, wenn du da warst, ja, oder waren die oft unterwegs?
Es gab zwei, die sehr gemocht wurden. Ich war zum Glück einer von denen, die sehr gemocht wurden.
Ah, okay.
Es gab auch mal drei, aber es hat dann gewechselt. Aber im Prinzip, warum ich das erzähle, ist...
Also nicht immer die, die am larifarsten sind, ne, sondern auch die Strengen werden gemocht.
Die Strengen, also erstaunlich...
Du warst ja ein Strenger.
Ich war ein Strenger, ja.
Also, oder?
Ja, also ich war konsequent vor allem. Also streng würde ich jetzt nicht sagen im Sinne von, es knallt.
Naja, du darfst ja auch nur deine eigenen Kinder schlagen.
Ja. Ja, bei Fremden musst du halt sehr aufpassen, dass du musst du ein guter notorischer Lügner sein.
Beziehungsweise müssen immer so Stolperer sein, dass man ein Bein stellt und dann noch nachschubst.
Oh, das war gar keine Absicht.
Ich wollte dich festhalten noch. Du bist gegen den Türrahmen gestolpert.
Und die beiden Kinder, die, ja, du hast es eigentlich alles schon ganz genau auf den Punkt gebracht, die haben natürlich zu dir eine viel, viel innigere Beziehung mittlerweile aufgebaut als zu ihren Eltern. Und trotzdem wünschen sie sich die Beziehung von den Eltern, die sie aber nicht kriegen. Und da du ja nur sporadisch 2 Tage da bist, versuchen sie in der Zeit alles abzugreifen an Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung, die sie sonst nicht kriegen. Und die einzige Möglichkeit, glaube ich, wäre, damit sich das verbessert, mit den Eltern zu sprechen und das genau zu thematisieren. Aber sei dir gewiss, dass du dir danach einen neuen Job suchen kannst.
Ja, und was ist, wenn sie irgendwie da in einer Abhängigkeitsposition ist? Ne? Ja. Vielleicht wird er nicht schlecht bezahlt und so. Was macht sie dann?
Und du hast es ja am Anfang nochmal gesagt, das ist eine bezahlte Form der Beziehung. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, in genau solchen Berufen eine gesunde Nähe-Distanz von Anfang an zu leben. Das ist natürlich teilweise schwierig, weil man...
Es ist ja so auch schwer, Menschen aufzugeben.
Es ist aber nichts verkehrt daran, auch jungen Kindern zu signalisieren, hey, ich bin hier in einer Aufgabe. Und
wie macht man denn das?
Das kannst du einfach besprechen und thematisieren, dass du in dem Fall sagst, ihr seid die Kinder eurer Eltern, ich bin hier, um eure Eltern zu unterstützen, ich habe euch gerne, aber ich bin nicht eure Mutter, eure Schwester, eure Tante. Am Ende des Tages gehe ich wieder. Und das heißt, wir können ja gerne Zeit miteinander verbringen. Ihr müsst aber auch wissen, dass ich nicht die Person bin, die euch bei allen Belangen oder wahrscheinlich auch nicht ein Leben lang betreuen wird. Also das kann man den Kindern schon sagen und ich finde es auch extrem wichtig, das zu sagen.
Dass sich da nichts verschiebt.
Genau, weil das ist scheinbar hier schon passiert.
Ja, und je mehr du versuchst, diese Bedürfnisse der Kinder aufzufüllen, desto mehr vergisst du auch deine eigenen Bedürfnisse und kommst in so eine Spirale rein, dass du, ach, ich kann ja noch mehr tun, ich muss noch mehr tun irgendwie, ich muss die Kinder retten. Ja. In dem Moment, wo du glaubst, dass du die Kinder retten musst oder auch kannst, bist du eigentlich verloren.
Und du bewegst dich hier in einer Teufelsspirale, weil umso mehr du das machst, umso mehr gibst du erstmal den Eltern das Gefühl, ach, guck mal, die macht einen super Job, aber umso mehr du dich dann irgendwann distanzieren musst, was du irgendwann tun musst, weil du ja
vielleicht auch ausgebrannt bist.
Genau, ne? Weil das ja auch eine emotionale Belastung irgendwann sein kann, werden die Kinder den Eltern zurückspiegeln, Tatjana ist gar nicht mehr so richtig da, Tatjana macht gar nicht mehr die Sachen, die wir wollen. Also es entsteht, kann eine ganz paradoxe Abwertung deiner Person entstehen und die Eltern irgendwann sagen, hey, vielleicht ist es doch nicht mehr das Richtige, dass du bei uns babysittest und sich eine neue Babysitterin oder einen neuen Babysitter suchen.
100%. Und aber auch, du pufferst ja gerade ein Symptom in der Familie, was total auffällig ist.
Ja.
Ne? Also du pufferst ja eigentlich die fehlende Beziehung, die die Eltern zu ihren Kindern führen und schwächst da das Symptom, was aufkommt, zum Beispiel auf die Terrasse pinkeln, diese Wutanfälle auch ab. Das heißt, ein klärendes Gespräch mit den Kindern und mit den Eltern ist notwendig. Und klar, du kannst, und das ist immer das Blöde an Situationen, aber auch der Vorteil, du kannst hier ganz, ganz viel lernen. Mhm. Abgrenzung, für dich stehen, trotzdem mit Liebe in solchen Situationen vorgehen. Und das ist eine Situation, die wird dir vielleicht nochmal im Leben begegnen. Und wenn du die heute, hier und jetzt schon einigermaßen gut meisterst, ist das natürlich ein gutes Training für das nächste Mal.
Dieses auf die Terrassen pinkeln hat bei mir sofort auch 1000 Alarmglocken aufläuten lassen, weil das in der Jugendhilfe auch oft ein Signal ist für Misshandeln oder Missbrauch. Das muss jetzt hier in dem Fall gar nicht sein. Du hast ja gesagt, die Eltern haben auch schon mal die Hand ausrutschen lassen. Aber oft verfallen Kinder, die misshandelt oder missbraucht wurden, oft in dieses Frühstadium zurück, dass sie einpinkeln oder auch einkoten.
Krass, ne? Was da für Verhaltensweisen rauskommen. Ja. Und Tatjana, vielleicht auch nochmal an dich. Vielleicht wäre es notwendig, dir auch nochmal professionelle Beratung zu holen und zu gucken,
ja,
worauf kann dieses Verhalten hinführen. Es gibt Familienhilfe in eigentlich jeder größeren Stadt. Ich weiß nicht, wo du lokalisiert bist. Es gibt auch telefonische Dienste, an die du dich wenden kannst, dass du dich einfach nochmal beraten lässt. Hey, was könnte auch ein sinnvoller Schritt sein? Und vielleicht ist es auch, so krass es klingt, ein Fall für die Jugendhilfe.
Ja.
Also es gibt einfach Wohlstandsverwahrlosung.
Leider, genau, ich wollte es gerade sagen, leider, die Jugendhilfe guckt gerne dreimal weg, wenn finanziell eigentlich alles gut ist.
Das ist so krass eigentlich.
Also wenn es,
ne,
nach außen glänzt und schön aussieht und da ist, ja, hier hängt ein bisschen was schief, aber es ist ja eigentlich alles gut, dann wird oft dreimal weggeguckt.
Naja, gut, aber du schlägst dich auch mit Eltern, die dir sich direkt einen Anwalt nehmen können und so und,
ja,
sich ganz anders wehren können.
Und auch sich anders positionieren können vom Jugendamt. Also es ist schon so, dass auch sozial Benachteiligte und meistens auch nicht die Kapazitäten mitbringen, das Skillset entsprechend zu argumentieren vor dem Jugendamt, sondern sich auch oft sehr kooperativ zeigen aufgrund von Unwissenheit. Da haben Eltern, die auch wenn vielleicht in hochtragenden Berufen sind, wie Anwalt oder was auch immer, und dann ihre Kinder wohlstandsverwahrlosen, ganz andere Möglichkeiten.
Notorische Lügner,
dem Jugendamt etc. entgegenzutreten und auch bringen auch oft eine ganz andere Autorität mit,
ja,
wo dann auch die Jugendamtmitarbeiter sich dann auch gar nicht trauen oder es auch gar nicht für notwendig empfinden, sich dem entgegenzustellen. Das heißt, ja, ich würde auch empfehlen, dass du dich mal im Jugendamt beraten lässt. Und es gibt ja auch so Babysitter-Führerscheine. Und da wird man mit Sicherheit auch entsprechend beraten, wo man sich melden kann, wenn einem Sachen auffallen, die im Argen liegen.
Aber vertrau da dein Gefühl, vertrau deinen Beobachtungen und vertrau vor allem dir selbst. Und schau auch, dass du dich um dich selbst kümmerst, weil das ist ganz schön heavy, was da abgeht. Und versuch nicht in diesen Strudel reinzukommen. Tatjana, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Kraft für deinen Weg, den du da noch zu gehen hast. Liebe Leute, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, seid ihr sehr, sehr ausdauernd. Das ist schön, vielleicht auch gewissenhaft. Ihr hört alle Podcasts zu Ende und ihr könnt diesen Podcast, wie gesagt, gewissenhaft weiterempfehlen. Ja, macht's gut.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.